Was besagt das Luxemburger Abkommen? Den Artikeln des Vertrages ist eine Präambel vorangestellt, die noch einmal das zusammenfasst, was die Bundesrepublik Deutschland bewog, dieses Abkommen abzuschließen. Diese Präambel hat folgenden Wortlaut: In der Erwägung, dass während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unsagbare Verbrechen gegen das jüdische Volk verübt worden sind und dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Erklärung vor dem Bundestag vom 27. September 1951 ihren Willen bekundet hat, in den Grenzen der deutschen Leistungsfähigkeit die materiellen Schadensfolgen dieser Taten wiedergutzumachen und dass der Staat Israel die schwere Last auf sich genommen hat, so viele entwurzelte und mittellose jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und den ehemals unter deutscher Herrschaft stehenden Gebieten in Israel anzusiedeln und deshalb einen Anspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland auf globale Erstattung der entstandenen Eingliederungskosten geltend gemacht hat, sind der Staat Israel und die Bundesrepublik Deutschland zu folgender Vereinbarung gelangt. In 17 Artikeln sind dann die materiellen Einzelheiten der deutschen Warenlieferungen festgelegt worden. Danach erhält Israel Waren im Werte von 3 Milliarden D-Mark. Die Jewish Claims Conference erhält 450 Millionen D-Mark. Dieser Betrag soll der Unterstützung, Eingliederung und Ansiedlung jüdischer Flüchtlinge dienen, die außerhalb Israels leben. Die Warenlieferungen in Höhe von 3 Milliarden D-Mark sollen diejenigen Waren und Dienstleistungen erfassen, die der Erweiterung der Ansiedlungs- und Wiedereingliederungsmöglichkeiten für jüdische Flüchtlinge in Israel dienen. In jährlichen Raten soll der Staat Israel Bestellungen aufgeben, um diese Warenlieferungen zu realisieren. Waren, die im Rahmen des Abkommens nach Israel geliefert werden, dürfen nicht nach dritten Ländern reexportiert werden, es sei denn, dass die gemischte Kommission, die zur Feststellung der Wareneinkäufe in den einzelnen Vertragsjahren zusammentritt, hierzu ausdrücklich ihre Zustimmung gibt. 5 Gruppen stellt das Abkommen für die Leistungen fest. Gruppe 1, Stahl, Eisen sowie Nichteisenmetalle. Gruppe 2, Erzeugnisse der stahlverarbeitenden Industrie. Gruppe 3, Erzeugnisse der chemischen und sonstigen Industrien. Gruppe 4, landwirtschaftliche und ernährungswirtschaftliche Erzeugnisse. Gruppe 5, Dienstleistungen, worunter auch die Bestimmung fällt, dass etwa 50% aller Waren auf deutschen Schiffen nach Israel transportiert werden, während der andere Teil von der israelischen Handelsflotte nach Israel gebracht wird. Neben diesen deutschen Verpflichtungen hat sich Israel seinerseits verpflichtet, einige deutsche Vermögenswerte vor allem an religiöse Gemeinschaften zurückzuerstatten. So erhielt die Erzdiözese Köln für Beschädigung durch Kampfhandlungen am Kloster Mariä Heimgang auf dem Zionsberg in Jerusalem 500.000 D-Mark, der Lutherische Weltbund in Genf 3,6 Millionen D-Mark und die Brudergemeinschaft der Templer 54 Millionen D-Mark für zurückgelassene Gebäude und Grundstücke im Raum von Tel Aviv, Jerusalem und Haifa. Am 18. März 1953 verabschiedete der Deutsche Bundestag den Vertrag. Damit war die Ratifizierung des Abkommens vollzogen. Bundestagspräsident Dr. Hermann Ehlers verkündete vor dem Plenum das Ergebnis der namentlichen Abstimmung.
Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. An der Abstimmung haben sich beteiligt 358 stimmberechtigte Abgeordnete und 19 Berliner Abgeordnete. Von den stimmberechtigten Abgeordneten haben mit Ja gestimmt 238, mit Nein 34 bei 86 Enthaltungen. Von den Berliner Abgeordneten haben mit Ja gestimmt 16 bei 3 Enthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf über das Abkommen vom 10. September 1952 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel angenommen in dritter Beratung. Meine Damen und Herren, ich glaube, dem Eindruck Ausdruck geben zu sollen, dass uns die Abstimmung über diesen Vertrag unabhängig von der Entscheidung im Einzelnen aufs Tiefste bewegt. Ich habe keinen Zweifel, dass diese Entscheidung nicht nur in Deutschland und im Staate Israel, sondern in der ganzen Welt ein bedeutsames Echo haben wird. Das gilt nicht nur für die unmittelbaren Leistungen, die dieser Vertrag erfordert. Allen, die in der Welt verfolgt sind, soll auch durch diese Entscheidung gesagt werden, dass die Gewalt und das Verbrechen nicht das Letzte in der Welt sein dürfen. Ich verstehe die Entscheidung des Bundestages so, dass er in diesem Augenblick hat bezeugen wollen, dass im eigenen Volk und in den Beziehungen der Menschen und Völker untereinander die Politik nicht nur von Fragen der Taktik und der Zweckmäßigkeit bestimmt sein darf. Wir wollen uns und anderen damit vor Augen halten, dass es Prinzipien des Rechts und der Sittlichkeit gibt, die die eigentlichen Fundamente des Zusammenlebens auf der Erde sind. Zur Verwirklichung dieses Grundsatzes beizutragen, darf uns kein Opfer zu groß sein.
Nicht nur der Deutsche Bundestag hatte diesen Vertrag zu bewilligen, auch das israelische Parlament, die Knesset, musste zustimmen. Für die Abgeordneten in Jerusalem war das ein schwerer Schritt, denn allein schon das Wort Deutschland rief in jener Zeit schwerste Erinnerungen wach, die bei vielen von ihnen zu harter Ablehnung jeglicher Kontakte auch zu einem neuen deutschen Staat führten. Zu dieser Diskussion im israelischen Parlament sagt Dr. Shinar:
Ich glaube, man kann sagen, dass die öffentliche Meinung und die überwiegende Meinung im Parlament diesen Vertrag und die mit ihm erfolgende Regelung begrüßt haben als einen ernsten Beitrag zur Wiedergutmachung des geschehenen materiellen Unrechts und des daraus resultierenden Schaden. Jedenfalls war ein deutlicher Unterschied festzustellen zwischen der Aufnahme in der öffentlichen Meinung bei Beginn der Verhandlungen. Sie wissen, dass es sehr umstritten war in der öffentlichen Meinung, ob der Staat Israel mit der Bundesrepublik diese Verhandlungen führen sollte oder nicht. Dieser Unterschied war deutlich bei der Frage, ob das verhandelte Abkommen akzeptiert werden sollte und ratifiziert werden sollte. Hier hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es auf beiden Seiten eine Verpflichtung war, dies zu tun. Auf Seiten des Staates Israel deshalb, weil Israel als der Staat, in dem die Opfer des nationalsozialistischen Regimes ihre Heimat fanden, die Pflicht hatte, sich den Schaden ersetzen zu lassen, der durch dieses Regime angerichtet wurde, um so die ungeheure Aufgabe des Aufbaus dieser Heimat und der Schaffung einer Existenzgrundlage für diese Opfer zu bewältigen. Auf der anderen Seite war es eine Verpflichtung der Bundesrepublik, die diese in einer freiwilligen, von Verantwortungsbewusstsein getragenen Bereitschaft einging und die dadurch bekundete, dass die Bundesrepublik als rechtsstaatliche Gemeinschaft wieder als gleichwertiges Mitglied in die Familie der Völker zurückzukehren gesinnt war.
Trotz dieser Probleme konnte am 27. März 1953 die Ratifikationsurkunde im Sekretariat der Vereinten Nationen in New York hinterlegt werden. Am 30. Juli 1953 machte bereits ein israelisches Schiff die Haifa in Bremen fest, um die ersten aus dem Abkommen bestellten Güter für Israel aufzunehmen. Aus diesem Anlass gab es eine kleine Feier an Bord, die Botschafter Dr. Shinar nicht vergessen hat.
Wir fanden uns auf der Haifa zu einem Mittagessen zusammen, an dem der Bürgermeister Kaisen, der Hafensenator, der Senator für Wirtschaft und Finanz und noch einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Stadt Bremen teilnahmen. Etwa 25 Personen insgesamt. Bei Tisch kam unter anderem die Rede darauf, dass Bürgermeister Kaisen nicht aus Bremen stammt. Und es ergab sich gesprächsweise die Frage, wer denn von den Anwesenden aus Bremen stamme. Um es kurz zu machen, weder der Bürgermeister, noch der Hafensenator, noch die anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Stadt Bremen waren in Bremen geboren. Der einzige dieser 25-köpfigen Gesellschaft, der in Bremen geboren war, so stellte es sich heraus, war der israelische Kapitän unseres israelischen Frachters, der Haifa.
Dieser ersten Schiffsladung folgten zahllose Transporte. Heute sind diese Lieferungen abgeschlossen. Das Abkommen ist erfüllt. Botschafter Dr. Schinar schildert diesen Ablauf.
Für Israel war die Notwendigkeit, Güter zu beziehen, deshalb von Wichtigkeit, weil es damit die Möglichkeit hatte, unter Hintanstellung der dringenden Bedürfnisse für den täglichen Verbrauch im Wesentlichen nur solche Güter zu beziehen, die dem industriellen oder landwirtschaftlichen friedlichen Aufbau Israels dienten. Etwa 80% des Abkommens wurden in Lieferungen von Investitionsgütern aller Art abgenommen, und dadurch bilden die Lieferungen unter dem Abkommen. Und ich glaube, dass das dem Sinne, dem inneren Sinne dieses Abkommens gerecht wird, einen sichtbaren, bleibenden Bestandteil des Aufbaus der Industrie in Israel in diesen ersten für die wirtschaftliche Konsolidierung Israels so ein wichtiger, überaus konstruktiver Beitrag zu dem in dem ersten, aber doch einigermaßen fortgeschrittenen Stadium befindlichen Prozess der Industrialisierung Israels. Es sind im Rahmen des Abkommens etwa 50 Schiffe, ganz überwiegend Frachter, bezogen worden. Die Kupferhütte in den salomonischen Kupferminen im Süden unseres Landes, die Eisenhütte im Norden, sind ausschließlich aus deutschen Lieferungen errichtet worden. Dazu haben etwa 2000 Einzelunternehmungen von einem größeren Handwerksbetrieb bis zum mittelgroßen Fabriksbetrieb reichend Maschinen und Ausstattung aus den Lieferungen des Abkommens bekommen, die es ihnen ermöglichten, ihren Betrieb zu rationalisieren und zu modernisieren. Diese Andeutungen machen klar, dass über ganz Israel und sicher in allen industriell wichtigen Gebieten Lieferungen aus dem Abkommen sich befinden und deutlich machen den Beitrag, von dem ich vorher gesprochen habe, der sich gerade in dieser Zeit besonders konstruktiv und über die zahlenmäßige Größe hinaus auswirkte.
Und Dr. Nahum Goldmann, der als Präsident des Jüdischen Weltkongresses und Vorsitzender der Jewish Claims Conference viele direkte und persönliche Verhandlungen auf dem Wege zum deutsch-israelischen Abkommen selbst geführt hat, wertet das Abkommen, indem er sagt:
Für Israel, besonders in jenen schwierigen finanziellen Zeiten, war das Abkommen geradezu eine Rettung. Und wenn man bedenkt, dass in den letzten Jahren der größere Teil des Defizits an auswärtiger ausländischer Valuta für Israel aus dem Abkommen durch Deutschland gedeckt wird, versteht man, welche unübersehbare Bedeutung es für Israel hatte. Für hunderttausende Juden, Opfer des Nazismus, hat dieser Vertrag die Möglichkeit gegeben, ein neues Leben anzufangen, in jedem Fall aber eine bedeutende Verbesserung ihrer Lage herbeizuführen. Historisch gesehen, und darin liegt vielleicht die größte Bedeutung, hat dieser Vertrag ein einmaliges Präzedenz geschaffen, und damit, dass Deutschland diesen Vertrag unterschrieben hat, hat es neues internationales Recht geschaffen auf einer höheren moralischen Ebene, was von der Zukunft von der größten Bedeutung für andere Minoritäten und verfolgten Gruppen sein könnte.
16. März 1965. An diesem Tage wurde im Bundeswirtschaftsministerium in Bonn das 18. Warenprotokoll, das die Schlusslieferungen nach dem deutsch-israelischen Abkommen festlegt, unterzeichnet. Bundeswirtschaftsminister Kurt Schmücker sagte hierzu:
Damit ist die letzte Jahresleistung der Bundesrepublik im Rahmen dieses Abkommens in Höhe von 300 Millionen D-Mark geregelt worden. Ich stelle mit Freude und Befriedigung fest, dass das Wiedergutmachungsabkommen von 1952 über eine Gesamtleistung von Machung nationalsozialistischen Unrechts überhaupt möglich ist, geholfen hat und hilft, die Flüchtlinge im Staate Israel einzugliedern und den Aufbau der israelischen Wirtschaft zu fördern. Es hat zugleich die Handelsbande zwischen der israelischen und der deutschen Wirtschaft dadurch enger geknüpft, dass im Rahmen dieses Abkommens deutsche Waren aus der Bundesrepublik nach Israel geliefert wurden. Neben diesem Abkommen hat sich der sogenannte freie Warenverkehr auf der Ein- und Ausfuhrseite seit 1958 gut entwickelt. 1964 betrug unsere Einfuhr aus Israel 157,2 Millionen D-Mark, unsere Ausfuhr dorthin 243,3 Millionen D-Mark. Wir beziehen von Israel vor allem Südfrüchte, Gemüse und Fruchtkonserven und Säfte, bearbeitete Edelsteine und Perlen sowie Kraftstoffe und Schmieröl. Israel kaufte der Bundesrepublik in erster Linie Maschinen, Schiffe, elektrotechnische, chemische, Walzwerks- und feinmechanische Erzeugnisse sowie Kraftfahrzeuge. Die so angebahnten guten Handelsbeziehungen werden hoffentlich auch für die Zukunft fortbestehen und von einem engen wirtschaftlichen Austausch zu einer kulturellen und menschlichen Begegnung führen, unter Überwindung aller furchtbaren Wunden, die dem jüdischen Volk in der Vergangenheit von Deutschen geschlagen wurden.
Als das deutsch-israelische Abkommen 1952 abgeschlossen wurde, war der Mann für den Aufbau der deutschen Wirtschaft verantwortlich, der heute als Bundeskanzler die deutsche Politik leitet, Professor Dr. Ludwig Erhard. In seinem Ressort, dem Bundeswirtschaftsministerium, wurde die materielle Seite des Vertrages abgewickelt. Hier Professor Erhard.
Nach dem Zusammenbruch Deutschlands im Jahre 1945 galt es zunächst, die erdrückende Not der deutschen Bevölkerung im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten einer kriegszerstörten Wirtschaft zu lindern, um eine Ausweitung der Katastrophe zu verhindern. Aber ich weiß, dass selbst in dieser Zeit, als die Existenzgrundlagen des deutschen Volkes völlig zerstört schienen, nicht nur verantwortungsbewusste deutsche Politiker, sondern unzählige Deutsche überhaupt sich der moralischen Schuld gegenüber dem jüdischen Volke bewusst waren. In Deutschland fühlte man sich mitverantwortlich, insbesondere für die jüdischen Menschen, die ebenso wie viele Deutsche Opfer eines unmenschlichen Regimes geworden waren und als Flüchtlinge in Israel eine neue und friedliche Heimat suchten. Somit war es selbstverständlich, dass sich die deutsche Regierung unmittelbar nach der Begründung der Bundesrepublik zu Wiedergutmachungsleistungen an das jüdische Volk bereit erklärte. Der erfolgreiche deutsche Wiederaufbau nach der Währungsreform schuf dann die materiellen Voraussetzungen für den Abschluss des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel im September 1952. Trotzdem sind sich die Bundesregierung und das deutsche Volk dessen stets bewusst geblieben, dass materielle Wiedergutmachung allein die moralische Schuld nicht tilgen kann. So viel Menschenleid hat keinen Preis. So ist dieses Abkommen ohne Beispiel in der Geschichte der internationalen Verträge, ebenso wie die Vorgänge, die uns zu diesem Abkommen verpflichteten. Ich war, ehe ich als Bundeskanzler die Regierung der Bundesrepublik übernahm, als Wirtschaftsminister für die reibungslose Durchführung des Abkommens mitverantwortlich und hatte somit Gelegenheit, die fruchtbaren Auswirkungen auf die Entwicklung Israels mit zu verfolgen. Das israelische Volk hat seit Bestehen des Staates Israel Großes geleistet. Eine produktive Wirtschaft wurde aufgebaut, eine Handelsflotte geschaffen, Verkehrsnetze ausgebaut und moderne Wohnsiedlungen errichtet. Es ist gelungen, dem jüdischen Volk eine Heimat zu geben und ihm ein Leben in Frieden und Freiheit zu eröffnen. Am Ende der Laufzeit des Abkommens, das heißt nach Abschluss des letzten Warenprotokolls, bin ich glücklich darüber, dass wir Deutschen mithelfen konnten, diese Aufbauarbeit des jungen Staates Israel zu fördern. Zur gleichen Zeit wie Israel mussten auch wir unsere Wirtschaft aufbauen und ein neues Deutschland formen, das sich der demokratischen Tradition des deutschen Volkes würdig erweist. Unsere Genugtuung über das Erreichte darf echt und ehrlich sein, weil wir gleichzeitig denen beistehen konnten, deren eigenes Schicksal mit dem nationalen Unglück Deutschlands so eng verknüpft ist. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die mit dem deutsch-israelischen Abkommen geschaffene Brücke von Dauer ist und die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern nicht auf das rein Materielle beschränkt bleiben. Wir leben in einer Welt voller Konflikte, in der wir der Solidarität und des gegenseitigen Verständnisses dringend bedürfen. Ich würde es daher dankbar begrüßen, wenn das jüdische Volk, trotz allem, was geschehen ist, unser ehrliches Bemühen um Verständigung zu verstehen und anzuerkennen bereit wäre. Der freie Staat Israel darf gewiss sein, dass die Bundesrepublik Deutschland immer bestrebt sein wird, mit allen Völkern der Welt, die Frieden und Freiheit wünschen, in Freundschaft zusammenzuarbeiten.
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt es, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Am 7. März 1965 gab die Bundesregierung in einer Erklärung bekannt, dass der Bundeskanzler unter anderem entschieden habe, die Bundesregierung strebt die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel an. Dieser Schritt ist geeignet, zu einer Normalisierung der Verhältnisse beizutragen. 12. Mai 1965. Bundeskanzler Professor Erhard und der israelische Ministerpräsident Levi Eschkol tauschen Briefe aus, in denen die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten erklärt wird. In einem gemeinsamen Kommuniqué wird diese Erklärung mitgeteilt. Damit sind die deutsch-israelischen, die deutsch-jüdischen Beziehungen nach einem langen Weg in normale Bahnen getreten. Das deutsch-israelische Abkommen vom 10. September 1952 aber ist zur Brücke geworden, aus einer dunklen Vergangenheit in die Gegenwart. Botschafter Dr. Schinar wertet diese Entwicklung, wenn er sagt:
Mit dem Abschluss des Abkommens vom 10. September 1952 und mit der in allen Teilen korrekten Durchführung hat ein Abschnitt sein Ende gefunden, der in manchen Stadien mühsam und beschwerlich war. Das Ergebnis des Abkommens hat zu dem Aufbau Israels in der wichtigen Anfangsperiode einen fühlbaren und sichtbaren Beitrag geleistet. Mit der Vereinbarung vom 12. Mai über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und dem Staat Israel hat ein neuer Abschnitt begonnen, von dem alle, die guten Willen sind und die bereit sind, in der rechten Gesinnung daran mitzuarbeiten, hoffen, dass er der Weg in eine glücklichere Zukunft sein wird, wie es in dem Briefwechsel zwischen Bundeskanzler Erhard und Ministerpräsident Eschkol ausgedrückt ist. Den Verlauf dieses neuen Abschnitts wird man, so glaube ich, in der Distanz, die wir noch nicht haben, beurteilen müssen und nach den Ergebnissen, von denen wir alle hoffen, dass sie gute sein werden. Es scheint mir, dieser neue Abschnitt auch der Ausgangspunkt dafür zu sein, dass alles, was in der Vergangenheit Anomalie am deutsch-israelischen Verhältnis war, der Vergangenheit angehören wird und dass nunmehr alle Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass sowohl auf politischem wie insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiete die bestehenden und durch die Abwicklung des Abkommens eingeleiteten Beziehungen erweitert werden, was für die Wirtschaft Israels von großer Bedeutung sein wird.
Beseitigung der Anomalie im deutsch-israelischen Verhältnis. Das ist das Ergebnis einer Entwicklung, die mit dem Abkommen vom 10. September 1952 begann. Bundeskanzler Professor Erhard betonte dies in seiner Erklärung, als er sagte:
Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die mit dem deutsch-israelischen Abkommen geschaffene Brücke von Dauer ist und die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern nicht auf das rein Materielle beschränkt bleiben. Wir leben in einer Welt voller Konflikte, in der wir der Solidarität und des gegenseitigen Verständnisses dringend bedürfen. Ich würde es daher dankbar begrüßen, wenn das jüdische Volk, trotz allem, was geschehen ist, unser ehrliches Bemühen um Verständigung zu verstehen und anzuerkennen bereit wäre. Der freie Staat Israel darf gewiss sein, dass die Bundesrepublik Deutschland immer bestrebt sein wird, mit allen Völkern der Welt, die Frieden und Freiheit wünschen, in Freundschaft zusammenzuarbeiten.